ARD.
Geschichten für Kinder. Ein Podcast des Bayerischen Rundfunks.
In der ARD Audiothek.
Willkommen, willkommen zur schönsten halben Stunde des Tages mit Nico am Mikro. Wir haben heute wieder eine Geschichte für euch. Nicht irgendeine, nein, eine von Sindbads Reisen. Ihr wisst schon, der Kerl, der einfach nicht genug kriegen kann von Abenteuer, Risiko und Reichtum. Wobei, so reich ist er gar nicht mehr. Von der letzten Reise kam er nur noch mit einem zerfetzten Hemd zurück, aber dafür noch am Leben. Wohin es ihn dieses Mal zieht, er soll es uns am besten selbst erzählen.
Ich bin Sindbad, der die Schrecken des weiten Meeres tausendfach durchlitt, der tödlicher Gefahr so viele Male ins Auge sah. Ich bin Sindbad, der stets glückliche Heimkehr fand und Errettung aus höchster Not. So nimm Platz auf den weichen Kissen meines Hauses und höre, Freund, dass ich dir von meinem Schicksal erzähle. Meine erste Reise hatte ich als einfacher Kaufmann begonnen, der nichts hatte als die Ware, die er mit sich führte. Heim nach Bagdad kam ich aber als reicher Mann mit einem Beutel voll Gold und einem anderen Beutel voller Diamanten. Meine zweite Reise trat ich als reicher Mann an und kam zurück als Schiffbrüchiger. Danach lebte ich bescheiden und gottesfürchtig wohl 2 Jahre lang, bis ich eine dritte Reise unternahm, bei der ich zwar ebenso alles verlor, aber durch Fleiß und mit etwas Glück konnte ich doch mit einer gefüllten Geldbörse nach Hause zurückkehren. Daheim in Bagdad hatte ich ein gutes Leben. Ich aß und trank, was mein Herz begehrte, litt keine Not und war umgeben von meinen Freunden. Doch wusste ich die Gunst des Himmels nicht zu schätzen. Immer noch, nach all den Reisen, den Gefahren und Entbehrungen, hatte ich doch Sehnsucht nach der Ferne, nach Ländern, die noch keiner gesehen hatte, nach fremden Menschen, nach den Abenteuern einer Schiffsreise. Also nahm ich Abschied von der Heimat, belud Boote mit Handelsware und fuhr den Fluss Tigris hinab nach Basra, um dort ein gutes Schiff mit einer ehrlichen Mannschaft zu besteigen. Am nächsten Tag legten wir ab und unsere Segel blähten sich im Wind. Wohl 1 Jahr lang fuhren wir kreuz und quer auf den Meeren. Wir kamen nach Afrika, wir trieben Handel mit den Völkern der Inseln im Süden und streiften die rauen Winde dahinter. Stets trug uns das brave Schiff durch die Wellen, stets war uns der Wind gewogen, stets fanden wir einen Hafen, in dem wir willkommen waren. Des Abends spielte der Steuermann auf seiner Laute und wir, die Matrosen und Handelsleute, lagen unter den Sternen an Deck und schwebten über den unendlichen Tiefen des Ozeans. Wir fuhren weit gegen Sonnenaufgang. Eines Morgens erblickten wir am Horizont eine Insel. Wir kamen näher, umrundeten die Insel, die im Wesentlichen aus einem steilen Berg bestand, dicht bewaldet und mit weißen Stränden. Die Insel kam mir bekannt vor. Es schien mir, ich wäre hier schon einmal gewesen, konnte mich aber nicht erinnern. Wir ankerten, ließen die Boote zu Wasser und ruderten hinüber, um die Insel zu erkunden. Ich grübelte noch, welches meiner Abenteuer mich schon einmal auf diese Insel verschlagen hatte, da hörte ich die aufgeregten Stimmen meiner Kameraden aus dem Wald. Ich lief zu ihnen, und da wusste ich plötzlich, auf welcher Insel wir waren. Es war die Insel des Vogels Roch, jenes gewaltigen Tieres, das die größte Riesenschlange verspeist, als wäre es ein Wurm. Ein Vogel mit Krallen wie Baumstämme und einem Schnabel wie das Maul des größten Wales. Vor uns, halb im Boden eingegraben, war ein Ei dieses Vogels, und meine Gefährten waren gerade dabei, mit Speeren, Steinen und Hacken ein Loch hineinzuschlagen. Voller Furcht rief ich: »Seid ihr des Wahnsinns?« Das ist ein Ei des Vogels Roch. Er wird sich fürchterlich an uns rächen und keinen am Leben lassen, jetzt wo wir sein Junges töten. Doch die Männer hörten nicht auf mich. Sie sagten, sie wollen das Küken, das in dem Ei stecke, essen, denn sie hätten den Schiffszwieback satt. Ich beschwor sie, sofort mit ihrem Tun aufzuhören, aber die Vernunft war ihren Köpfen entwichen und gierig auf ihre Beute schlugen sie weiter auf das Ei ein. Das Loch, das sie hineinschlugen, war noch nicht größer als eine Faust, da verdunkelte sich der Himmel über uns und ein Rauschen erfüllte die Luft wie ein Sturm aus heiterem Himmel. Der Vogel Roch war zurückgekehrt, aber er war nicht allein. Auch das Weibchen kam vom Himmel herabgestürzt und ihr Schrei ließ uns wissen, dass sie bereits gesehen hatte, was wir taten. Der Koch und drei Matrosen, die am nächsten beim Ei standen, wurden vom Vogel Roch mit den Krallen gepackt, in die Höhe gerissen und dann in weitem Bogen ins Meer geworfen. Das Weibchen hatte sich vier Kaufleute geschnappt und verfuhr mit ihnen genauso. In wilder Flucht rannten wir an den Strand und ruderten um unser Leben. Doch auf dem Meer waren wir wie reife Früchte am Baum, die nur gepflückt werden mussten. Die Vögel kamen im Sturm und der Tod hielt reiche Ernte unter uns. Zuletzt war ich allein auf meinem Boot zurückgeblieben, atemlos rudernd, mein Schicksal erwartend. Da wendeten die beiden Vögel und flogen zurück zur Insel. Die meisten meiner Kameraden waren ertrunken. Manche hielten sich noch um Hilfe rufend über Wasser. Ich half allen, die ich erreichen konnte, und so retteten wir uns auf das Schiff. Sofort setzten wir alle Segel. Von den Vögeln war nichts zu sehen. Der Wind schob das Schiff an, doch kaum hatten wir Fahrt aufgenommen, hörten wir von der Insel her die Schreie der Vögel. Es klang, als trauerten sie um ihr Junges, das unseren Anschlag nicht überlebt hatte. Ich sank auf die Knie und sprach ein Gebet, denn die Rache der Vögel war uns gewiss. Schon erzitterte die Luft von den gewaltigen Schwingen der aufsteigenden Riesenwesen. Mit mächtigen Flügelschlägen näherten sie sich, und wir sahen, dass jeder von ihnen einen Felsen in den Fängen hielt. Die Sonne verfinsterte sich über uns, als der Vogel Roch angriff. Der Felsbrocken, den er knapp über uns fallen ließ, brach den Mast und zerriss alle Segel. Danach stürzte sich das Weibchen auf uns, und auch ihr Stein traf unser Schiff und schlug es mitten durch. Wie Strohhalme brachen die dicken Planken, und der Ozean verschluckte das Wrack, als wäre es ein vollgelaufener Krug. Meine Kameraden wurden vom Schiff mit in die Tiefe gerissen. Nur drei von uns hatten es geschafft, sich an eine Planke zu klammern und dem Untergang zu entkommen. Allein trieben wir auf dem Meer. Die Vögel hatten uns wohl gesehen, denn sie waren über unseren Köpfen gekreist. Doch aus welchem Grund auch immer, sie waren davongeflogen, uns dem Schicksal überlassend. Dem Wind ein Treibgut war nichts als ein Stück Holz zwischen uns und der Tiefe. Am zweiten Tag tauchten Haie auf, die uns umkreisten und belauerten wie der Wolf das Zicklein. Doch ich richtete mich auf meiner Planke auf, erhob den Kopf und die Stimme und rief ihnen zu: »Gott allein ist der Herr über das Schicksal. Ihr werdet uns nicht fressen, wenn ihm es nicht gefällt.« Darauf setzte ich mich wieder auf die Planke und wir ruderten gemeinsam mit Händen und Füßen, um den Haien zu zeigen, dass wir keine Angst vor ihnen hatten. Die Haie blieben, doch griffen sie nicht an, sondern begleiteten uns, um am Abend spurlos zu verschwinden. In dieser Nacht wurden wir an ein Ufer gespült, lebend, unbeschadet und glücklich. Wir erwachten am nächsten Tag. Die Sonne stand hoch über uns. Noch bevor wir uns auf die Suche nach Wasser und Nahrung begaben, knieten wir nieder und dankten Gott für die Rettung aus der Seenot. Danach erkundeten wir das Ufer und fanden Früchte im Überfluss, frische Quellen und Kokosnüsse, so dass wir schon bald im Schatten eines Baumes lagen und uns satt und zufrieden von den Strapazen des Schiffbruchs erholten. Gerade waren wir eingenickt, da weckte uns ein Knacken und Brechen, und noch ehe wir ganz wussten, was geschah, sahen wir uns von einer riesigen Schlange umzingelt, den Leib dreifach um unser Lager geschlungen, den Kopf listig uns zugewandt. Die riesige zweispitzige Zunge umkreiste unsere Köpfe, die kalten Augen musterten einen jeden. Zitternd vor Angst rückten wir näher zusammen. Da packte das Untier mit einem blitzschnellen Biss die Beine eines meiner Kameraden, riss ihn aus unserer Mitte und verschlang ihn. Nachdem sie unseren Freund verschluckt hatte, zog sie ihres Weges und verschwand im Wald. Zu zweit blieben wir verzweifelt zurück. In der Hoffnung, einen sicheren Platz zu finden, durchstreiften wir die Insel. Als der Abend nahte, bestiegen wir einen hohen Baum und hofften, dort vor ihr sicher zu sein. Doch wir täuschten uns. Als die Nacht schon fast vorüber war und der neue Morgen seine Strahlen über den Horizont schickte, erschien das Ungeheuer, wand sich ohne Schwierigkeit am Baum empor und packte meinen Kameraden, um ihn zu verschlingen. Danach verschwand die Schlange, ohne mich eines weiteren Blickes zu würdigen. Ich stieg so weit auf den Baum hinauf, wie ich nur konnte, um dort den Morgen zu erwarten. Der Verzweiflung nahe dachte ich daran, mich vom Baum zu stürzen, denn dieser Tod schien mir angenehmer als ein Ende im Rachen des Untieres. Doch wehrte sich mein Inneres dagegen, diesen Ausweg zu wählen. Also stieg ich im Licht des Tages vom Baum herab, erklomm einen Felsen, der die Wipfel des Waldes überragte, und kniete nieder zum Gebet. O Herr, der du das Schicksal lenkst, hilf mir in meiner Not. Wenn es Rettung gibt, so zeige mir den Weg, den ich gehen muss, um der Schlange zu entrinnen. Ich beendete mein Gebet, erhob mich, neuen Mut fassend, und bedachte, was zu tun sei. Nur kurz währte mein Nachdenken. Ohne weiteres Zögern sammelte ich dicke Äste und lange Gräser. Aus den Gräsern drehte ich mir feste Schnüre. Die Äste spitzte ich mit einem scharfen Stein an beiden Enden an. Mit den Schnüren band ich die Äste zu einer stacheligen Kugel zusammen, einem Igel gleich, der seine spitzigen Waffen nach außen richtet, um jeden Feind abzuwehren. In der Mitte dieser Kugel aber ließ ich einen Platz frei, groß genug, um mich dort hineinzuzwängen. Nach einigen Stunden der Arbeit war mein Werk fertig und ich kroch in die Stachelkugel hinein, um dem Angriff der Schlange dort zu widerstehen. Schon bald kam sie, um mich zu fressen. Doch sie konnte mich nicht erreichen. Ihr Maul war zu klein, um die ganze Kugel zu verschlucken, und selbst wenn sie es gekonnt hätte, wären ihr die spitzigen Enden meiner hölzernen Wehr nicht gut bekommen. Sie umkreiste mich wohl ein Dutzend Mal. Ihre Zunge suchte einen Weg durch meinen Panzer, streifte mein Gesicht, aber als sie einsehen musste, dass es ihr nicht möglich war, mich zu erreichen, zog sie ihres Weges und mein Leben war gerettet. Ruhig schlief ich die ganze Nacht. Am nächsten Morgen nahm ich einen langen Ast, den ich zurückgelegt hatte, um ihn als Speer zu benutzen, und schärfte seine Spitze sehr sorgfältig. Sollte die Schlange mir auflauern, so wollte ich mit dieser Waffe das Untier vertreiben. Dann machte ich mich auf den Weg, um nach einem rettenden Ausweg zu suchen. Zuerst ging ich ans Ufer des Meeres. Schon bald stieß ich auf einen sehr dunklen und felsigen Berg, in seinem Schatten eine Bucht voller spitzer Felsen. Das Ufer der Bucht war übersät von den Überresten zerbrochener Schiffe, Planken, Masten, Ruder. Viele gute Schiffe hatten hier ihr Ende gefunden. Nicht weit von mir entfernt, eingeklemmt in einer Felsspalte, sah ich eine Kiste. Ich ging dorthin, zerrte die Kiste heraus, öffnete sie und fand darin, gefüllt bis an den Rand, Perlen, Rubine und faustgroße Brocken von Ambra, welches wertvoller ist als Gold. Die Kiste war schwer, aber ich konnte sie tragen, und so nahm ich sie und ging fort von dieser dunklen Bucht zurück zu meiner Stachelkugel, in der ich die kommende Nacht verbringen wollte. Auf dem Weg dorthin fand ich einen Fluss, mehr als 10 Schritte breit, der in eine Höhle hineinfloss, aber nirgends mehr wieder auftauchte. Ich ließ die Kiste am Ufer dieses Flusses zurück, versteckte sie unter Zweigen und ging dann, um in meinem Igelpanzer zu schlafen. Die Schlange kam aber da sie mich ebenso geschützt fand wie am Abend zuvor, gab sie schnell auf und verschwand. Am nächsten Morgen hatte ich meinen Plan bereits gefasst. Ich nahm die Stachelkugel und zerlegte sie, stapelte sorgfältig die Äste und drehte die Schnüre wieder fest zusammen. Dann nahm ich den ganzen Stapel und trug ihn zu dem Fluss, an dem ich meine Schatztruhe versteckt hatte. Dort angekommen, baute ich aus den Ästen und den Schnüren ein Floß, auf dem ich meine Kiste festband. Dann packte ich noch Früchte und Kokosnüsse dazu, als Proviant für die ungewisse Reise. Lieber wollte ich dem Fluss vertrauen, als im teuflischen Rachen der Schlange zu enden. Das Floß glitt zu Wasser und die Fahrt ging geradewegs in das Dunkel der riesigen Höhle. Schon nach wenigen Minuten trieb ich in völliger Dunkelheit dahin. Die Höhle wurde enger. Flach auf dem Floß liegend, spürte ich die Nähe der Felsendecke über mir. Rasend schnell, immer wieder an den Wänden anstoßend, wurde mein Floß durch den schmalen Höhlenschlund gerissen. Ich bereute meinen Entschluss und fürchtete jeden Augenblick brechendes Holz und reißende Schnüre zu hören, erwartete in diesen unheimlichen Gewässern zu ertrinken. Doch die Schnüre hielten und die Äste auch. Das Tageslicht jedoch erreichte ich nicht. Noch 2 Tage lang trieb ich im Dunkeln. Mal waren die Höhlen, die ich durchquerte, so groß, dass das Echo meiner Stimme viele Atemzüge lang wartete, ehe ich mir selbst aus den Tiefen des Berges zurief: Sindbad! Sindbad! Ich glaube, es war am 3. Tag meiner unterirdischen Floßfahrt, als ich vor Erschöpfung und Furcht in eine Ohnmacht fiel, die meine Sinne so lähmte, dass ich nicht zu sagen vermag, wie ich den tosenden Höhlen entkam. Ich erwachte auf einem weichen Lager, in einer Hütte aus Lehm, umringt von Menschen, die mich anblickten. Sie sprachen mit mir, doch ich konnte ihre Sprache nicht verstehen. Sie deuteten zum Fenster hinaus, und dort sah ich, dass mein Floß samt der unversehrten Schatzkiste darauf am Ufer des Flusses angebunden war. Nach einer Weile kam ein Mann, der Arabisch mit mir sprechen konnte, und so unterhielten wir uns. Der Mann sagte, wir müssten zusammen zu seinem König gehen, damit ich ihm meine Geschichte erzählen könne. So taten wir es. Meine Schatzkiste wurde von 2 starken Männern getragen, und noch zur selben Stunde brachen wir auf. Wir gingen viele Stunden, und erst bei Einbruch der Nacht erreichten wir die Stadt des Königs. Es war eine herrliche Stadt, groß, an einer stillen Bucht gelegen, die einen sicheren Hafen bot. Sogleich wurde ich zum Herrscher vorgelassen, und dieser befragte mich sehr genau über den Weg, auf dem ich in sein Land gekommen war. Ich erzählte ihm alles völlig wahrheitsgemäß und bot ihm die schönsten Perlen und Rubine aus meiner Kiste als Geschenk. Der König bot mir an, mich in seiner Stadt niederzulassen. Ich fragte den König, ob denn Schiffe aus Basra in seinem Hafen anlegten, und er sagte mir, selten, Sindbad, sehr selten, aber manchmal doch. Er rief nach einem Kaufmann, der in der Stadt sehr angesehen war, und übergab mich in dessen Gastfreundschaft. Im Hause des Kaufmanns wurde ich herzlich empfangen und reich bewirtet. Er gab mir neue Kleider, die er sich nicht bezahlen ließ, obwohl ich doch mit Reichtümern gut ausgestattet war, und meine Kiste mit Schätzen verwahrte er wohl in einer verschlossenen Kammer. Tags darauf spazierten wir durch die Stadt, und er stellte mich den Bürgern vor, die mich ebenfalls freundlich begrüßten. Er führte mich auch in sein Geschäft ein, an dem ich teilhaben sollte. Der Kaufmann handelte mit wertvollen Hölzern, und schon bald wusste ich, die unterschiedliche Ware zu benennen und kannte ihren Wert. Sein Vertrauen aber zeigte er mir, als er mich seiner Tochter vorstellte und es gestattete, dass ich ihr Gesellschaft leistete. Seine Tochter war eine junge Frau, schön, klug und von freundlichem Wesen, gebildet in allen Künsten und geschickt im Handel, denn sie führte die Geschäfte ihres Vaters während seiner Abwesenheit. Schon bald verband uns eine Zuneigung, die der Vater wohl bemerkte, gegen die er aber nichts einzuwenden hatte. So lebte ich zufrieden und glücklich als angesehener Gast der ganzen Stadt und verbrachte 3 Jahre dort ohne einen Streit. Die Hoffnung auf ein Schiff, das mich nach Hause bringen würde, hatte ich aufgegeben und sehnte mich auch nicht mehr danach, denn ich hielt bei meinem Gastfreund um die Hand seiner Tochter an, da wir uns herzlich liebten. Reich wurde Hochzeit gefeiert, eine ganze Woche lang. Danach zog ich mit meiner Frau in ein Haus, das der Kaufmann uns schenkte, ganz nach der Sitte des Landes. Kaum jedoch waren wir dort eingezogen und hatten es mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet, wurde die Ankunft eines fremden Schiffes gemeldet. Die ganze Stadt eilte zum Hafen, um zu sehen, wer da gesegelt käme, so auch meine Frau und ich. Noch bevor das Schiff am Kai verteut war, hatte ich die Bauart erkannt. Es war ein Segler aus Basra. Plötzlich war mein Heimweh voll entbrannt, und ich sagte meiner Frau, dass dieses Schiff sicher aus meiner Heimat käme und ob sie mir dorthin folgen würde. Wie froh war ich, als sie sagte, »Ich habe dich zum Mann genommen, weil ich dich liebe, und ich werde dir folgen, wohin immer du gehst.« Eine Woche später fuhr das Schiff weiter, in Richtung Basra, denn die Laderäume waren voll mit wertvoller Ware und die Handelsfahrt sollte in den heimischen Hafen führen. Unter Tränen nahmen wir Abschied. Meinem Schwiegervater gab ich die Hälfte meiner Schätze, die in den vergangenen Jahren noch gewachsen waren, und mit günstigem Wind fuhren wir los. Die Bewohner der Stadt wünschten uns Glück. Sie standen am Kai und winkten, bis unser Schiff hinter dem Horizont verschwunden war. Dies, liebe Freunde, ist das Ende meiner Geschichte. Denn ohne Zwischenfall erreichten wir nach einigen Monaten ruhiger Fahrt den Hafen von Basra. Zusammen mit meiner Frau reiste ich weiter nach Bagdad, wo ich mein Haus unbeschadet und gut bewacht von meinem treuen Diener vorfand. Nie wieder reizte mich die Ferne und kein Schiff bestieg ich mehr seit diesem Tag. Meine Frau schenkte mir ein ganzes Haus voller Kinder und noch heute, da ich ein alter Mann bin, sehen wir die Liebe in unseren Augen an jedem Tag, den Gott, der Allmächtige, uns auf dieser Erde leben lässt. Gelobt sei er, denn dies ist die Wahrheit der Welt. Die Liebe zu suchen, den Hass zu meiden und das Leben zu nehmen als Geschenk eines gnädigen Gottes. So geht nun in Frieden, liebe Freunde, und seid zufrieden mit jedem Schlag, den euer Herz tut.
Sindbads Reisen. Heute mit dem 4. und letzten Teil. Aufgeschrieben von Bernhard Schulz, erzählt von Stefan Wilkening. Alle Reisen sind gemacht und selbst für Sindbad ist es jetzt genug. Wenn es für euch noch nicht genug ist, schaut doch gerne mal in der ARD-Audiothek bei unseren Podcasts vorbei. Da gibt's viel zu entdecken. Das Lachlabor, den Jackpot, Anna und die wilden Tiere oder die Geschichten für Kinder. Je nachdem, nach was euch gerade ist. Wenn ihr morgen wieder hören möchtet, müsst ihr schon ein bisschen früher aufstehen. Da starten wir schon um 7.05 Uhr, dann mit einer extra langen Geschichte für euch. Aber jetzt habe ich noch das Betttupferl für euch. Viel Spaß damit, euer Nico am Mikro.
Geschichten für Kinder. Ein Podcast des Bayerischen Rundfunks.
In der ARD Audiothek.